Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Ich bin heute wieder nicht allein im Studio. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast gewinnen können, Alexander Grünthal. Er ist Mitglied in der Landsmannschaft Brandenburg-Berlin, ein waschechter Brandy. Heute wird es mit ihm cremig, trashig und verdammt unterhaltsam. Wir reden über die Meme-Kultur in der Corpo-Bubble, weil der liebe Alexander ist der Gründer der Meme-Page Praline Shitpost Club. Und wer wissen will, was Backfisch, Turnhallen, Coburg und Kühlschrankkatastrophen mit Studentenverbindung zu tun haben, der muss dranbleiben, weil der liebe Alex einen ganzen Koffer voll Geschichten mitgebracht hat, über die wir heute quatschen werden. Lieber Alex, lass uns mal reinsteigen und erstmal schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Gerne, gerne. Sag mal, wie hat alles angefangen? Erinnerst du dich an den Moment, in dem du das erste Mal so ein Meme, beziehungsweise auch so ein Corpo-Meme erstellt hast?
Ja, das hat alles vor ein paar Jahren angefangen, circa 4 bis 5. Da habe ich mir die Meme-Maker-App runtergeladen. Die dürftest du ja wahrscheinlich auch kennen.
Definitiv.
Und ja, das ging dann los, indem ich halt im Freundeskreis erstmal so ein paar und lustige Memes produziert habe und die dann halt über WhatsApp verteilt habe. Und irgendwann kam es zu einer Situation, wo ein alter Herr sich über irgendeine Sache bei uns ADH aufgeregt hat. Und wir Aktiven haben darüber natürlich nur gelächelt. Und ich dachte so, ey, das ist genau der Moment, wo du das durch einen Fleischwolf drehen kannst. Mhm. Und habe dann in einem entspannten Nachmittag, Abend dann so 20, 30 Memes dazu produziert. Ja, du kennst es ja.
Der ist auf deiner Heldenreise, ist der Ruf ergangen. Der ist sich aus seiner Komfortzone erhoben und bist einen neuen Weg gegangen.
Genau, und hab dann halt so gesehen, ey, das macht ja eigentlich ziemlich viel Spaß, weil wir sagen ja alle, Spaß ist stärker als Schmutz. Ganz wichtig. Und ja, das im weiteren Verlauf ging dann ein paar Monate später, hat die Trami-Meme-Seite auf Facebook nach Moderatoren gesucht. Und da habe ich mich dafür als Tribut gemeldet. Und wurde da auch zum Moderator, habe dann ab und zu mal auch was hochgeladen, aber das war alles so, ja, ab und zu mal kleckerweise so ein Meme reinstreuen, ne, wird schon irgendwie passen, mach mal ein bisschen Content. Und ja, irgendwann kam ich auf die grandiose Idee, hey, ne, du machst ja Memes, ach komm, machst du noch so ein Watermark, so einen Stempel drauf, ne, willst ja deinem eigenen Meme ja noch einen Stempel draufsetzen. Und so kam es dann zu dem Praline Seal of Approval, ne, beziehungsweise danach gab es ja noch ein zweites Logo mit dem Shitpost Club. Und damit wurden dann alle meine Memes so verziert und ich war damit so ziemlich der Erste in der deutschen Corpo-Landschaft.
Das stimmt, ja.
Dass sich da die Watermarks draufgesetzt hat und das hat dann auch Kreise gezogen. Also die Vosschen Meme-Werke, der Tazzi und der Hermann haben ja dann auch nachgezogen und ihre Memes mit deren Badges und Watermarks verschönert.
Hier ja. An der Stelle erstmal großen Shoutout an Hermann von Koch, an Tazreiter, die beide schon Gäste in diesem Talk waren. Und an Voss mit seinen Voschen Meme-Werken.
Ja, genau. Und den Podcast habe ich mir vorhin auf der Bahnfahrt übrigens auch reingezogen.
Ja, das ist ja auch diese Woche ausgestrahlt worden, also jetzt, in der wir hier gerade aufnehmen. Mhm. Und der Hermann, ich wünsche Ihnen auch viel Glück bei der Wiederbegründung der Altherrenschaft von seinem Chor in Regensburg. Guter Mann auf jeden Fall. Ja, dann, wie bist du denn auf den Namen Praline Shitpost Club gekommen? Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Ja, also da muss man erst zum Namen Praline kommen. Es fing eigentlich damit an, ich bin damals Fuchs ADH gewesen und ja, ich bin gerne rumgefahren mit dem Auto oder ließ mich auch gerne rumfahren, hab meinem Bundesbruder dann mal 10 Euro oder 15 Euro gegeben mit der Bitte, ey komm, fahr mich jetzt einfach so ein bisschen durch die Stadt rum, ich zieh mir jetzt ein paar Pilsetten rein und mach halt ein bisschen Schabernack. Mhm. Ja, und mit fortwährender Dauer geht der Pegel auch ein bisschen nach oben und die Sprüche werden dann natürlich auch ein bisschen derber.
Also praktisch mit dem 70er-Jahre-Auto durch Berlin-Kreuzberg und dann La Deutsche Vita.
Ja, es war mehr Berlin-Westend und auch ein Golf 4, aber...
Ach, war in Spandau direkt, in Westend.
Ja, auch. Das ist ja auch bei uns. Wir sind ja auch in Westend.
Ach, echt?
Ja. Wir sind nördlich der Reichsstraße.
Ach, dann war das ja gar nicht echt weit entfernt.
Nee, das ist also vom U-Bahnhof Neu-Westend bist du näher, schneller bei uns als bei den Spandauern.
Ich war vor kurzem noch bei denen, da hätte ich ja mal vorbeikommen
können. Ja. Merkst du selber, ne?
Merke ich selber. Ich stärke mich mal.
Sehr gut.
Ich löffel mich mal.
So, und ja, ich dann natürlich Fenster runter, Bassanlage im Auto an und fange an, dann die Person aus dem Fenster dann, ja, ich würde mal jetzt sagen, anzubrüllen.
Catcallen.
Ja, würde man heutzutage sagen. Damals war es halt klassischer Schabernack. Ja, und...
Wir haben das früher ähnlich gemacht. Also so in meiner Hochphase des Burschseins, da war dann der Spaß, wenn man so bewusst so Sprüche gesagt hat, wo man wusste, dass das eigentlich überhaupt nicht zählt und das authentisch rüberbrachte, war auch gar nicht so unerfolgreich, ne? Wenn man dann gesagt hat, na, magst du Bier? So.
Es macht ja auch Spaß, ne?
Ja.
Es macht ja auch super viel Spaß, ne? Und... Es kam dann halt dazu, dass ich dann an der Ampel stehend dann zu einer Dame dann, ey, Praline gerufen habe.
Na, Schätzchen?
Nee, also so war ich jetzt nicht drauf. Ich war mehr so der Assi-Pollo, ne?
Ich habe eine neue Tonne ADH. Willst du mal sehen, wie ich die morgen früh vollballer?
Wie groß ist denn das Volumen?
Da haben wir noch 50 Liter haben wir da drin, Junge.
Oh, das sind 10 Gemüsefächer.
So kann man das auch umrechnen. Das ist so. Ich freue mich auf den Korpo, der das metrische System bei uns mal einführen wird. Moment, das sind 2,7 Gießkannen.
Was für Gießkannen?
Die von Obi in grün.
Natürlich in grün.
Gibt's aber auch in orange.
Alles klar. Naja, und da hat sich dann der Spruch, ey, Praline, irgendwie ins Gehirn eingebrannt. Und
hast du denn auch den klassischen Abschluss gebracht mit? Brauchst du eine Füllung?
Nee, das nicht. Das okay. Ist ja schon wieder
das ist schon ein bisschen asozial. Das ist sexistisch, das ziehen wir uns aber auch voll.
Nee, ist einfach nur, ey, Praline ist geil, brauchst eine Füllung, ist so, irgendwie kann ja jeder.
Shit-Chatting heißt das. Bis ich aber gelernt habe, dass es einfach nur so plappern heißt, ne?
Trash-Talk.
Ja, Trash-Talk.
Genau, das habe ich dann als meinen Namen ausgewählt. Und ja, so sitze ich jetzt hier. Und so ist der Praline Shitpost Club seitdem auch ja, gewachsen und gediehen.
Das ist nachdem der Sprechende der Hut dich in den Coburger Konvent eingeteilt hat.
Na, das kam ja danach. Nee, das kam ja davor.
Ja.
Ich war ja, den Shitpost Club gab es ja erst, nachdem ich schon Corpo war.
Mhm. Ach, ist das cool. So werden Klassiker geboren. Einfach gut. Also ich fand, deine Seite ist halt auch immer... Ach, es ist auch eine Meme-Seite, aber es ist nicht so eine Copycat-Geschichte, sondern du machst einfach so knallhart deinen eigenen Stil. Es ist immer lustig und du hast auch immer so eine gewisse Tendenz in den Witzen und das bleibt halt dieses Niveau. Und das schätze ich sehr. Also es ist immer geil. Also bei mir kommt dann auch immer mein aktiven Humor kommt dann da hoch und
ein bisschen kopiert ist es ja schon. Das ist ja wie überall.
Das ist aber normal. Das ist ja Idee. Das ist ja der Teil der Meme-Kultur.
So sieht's aus.
Also dass du ein Template komplett neu erfindest. Ich weiß
und
jetzt
vor
nicht,
allem etablierst.
Ja, die Frage ist natürlich, ob du dann auf dem Level von einem Einstein eingerechnet werden kannst oder nicht. Aber darum geht's ja nicht. Die Memes sind ja kulturelle Gene. Wenn man das ja mal von der Kommunikationswissenschaftsseite her betrachtet. Es geht ja um kulturelle Ideen, die transferiert werden durch ein Medium. Und dieses Medium ist das Meme. Und deswegen ist das absolut, finde ich, nicht verwerflich, wenn man da kopiert, weil es einfach Teil der Sache ist.
Es ist ja auch irgendwie ein Teil einer kollektiven Identität.
Ja, ist es ja auch. Ich finde auch, die Memes haben auch in den letzten 10 Jahren einen guten Job oder 12, 13 Jahren sogar gut geleistet. Wenn man mal betrachtet, dass wir angefangen haben, so ein bisschen mehr über uns selber zu lachen und das nicht mehr so ultra heftig stocksteif durchzuführen und auch so ein bisschen so eine Art Selbstreflexion durchzuführen, indem man halt auch einfach mal
Ja, man muss sich auch selbst mal auf die Schippe nehmen.
Ja. Ja,
nicht immer nur mit dem altdeutschen Stock im Arsch da sitzen, sondern auch mal den rausziehen und mal ein bisschen Spaß haben, ne?
Ja, das war damals auch so, hatte ich ja schon mal erzählt. Als ich das Ding gegründet habe, bin ich danach bummeln gegangen, dann habe ich das rumgezeigt an der Theke. Das war so, boah, Wolters, wie peinlich. Nee, lösch den Scheiß.
Mach wirklich nicht diese, voilà.
Das gab's damals noch nicht. Da waren wir ja so linguistisch noch nicht auf diesem Höhepunkt. Nein, das war so, wirklich lösch das. Und ich bin trotzdem dran geblieben. Und ich bin froh, dass ich das auch gemacht habe. Und ich habe ja damals noch, wie ich auch erzählt habe, im Zoo dann auch selbst denunziert. Und gesagt, boah, schaut mal Leute, was für einen peinlichen Scheiß ich hier gefunden habe. Und habe das dann hochgepostet 2013. 20.06. war das 2013. Und hat mal dazu geführt, dass ich in den ersten 4 Tagen über 400 Follower dann gewonnen hatte. Das war ordentlich. Und ja.
Das war auch der erste Push, der das alles zum Rollen gebracht hat, ne?
Ich war also... Ja, ich hab die Memes etabliert. Also ich habe es ja nicht erfunden, aber ich habe es auf die Corpo-Welt transferiert. Die Idee auch, sagen wir mal, das ganze Corpo-Meme zu nennen oder wie hier Corpo-Talk, auch die Begrifflichkeit Corpo habe ich ja auch nicht erfunden. Es gab ja damals Corpo-Flirt und Corpo-Comics und die hatten halt Corpo als Linksattribut oder als Präfix dort vorgesetzt und da habe ich mir gedacht, das kann man nehmen. Und momentan höre ich mir von Richard Branson Finding My Virgin. Nein, Quatsch, Finding My Virginity heißt die Biografie, glaube ich, gerade an als Hörbuch. Und der macht das ja auch. Der setzt immer Virgin vor seine Firmen und seine ganzen Ventures, die der hochzieht. Das machen wir in der Corpo-Welt auch. Corpo-Meme, Corpo-Talk, Corpo-Content-Lab. Ne?
Du hast ja gerade Corpo-Flirt gesagt. Jetzt stelle ich mir vor, warum gibt es eigentlich kein Corpo-Tinder?
Corpo Flirt war was anderes als Corpo Tinder. Das war jetzt nicht so, dass du irgendwie Sachen auswählen konntest und swipen, sondern das war noch so ein bisschen die klassische Annonce.
Ah.
Und zwar war das so eine Page, wo dann im Stile von irgendwie, man hat jemanden kennengelernt und man hat sich verliebt in diese Person und man hat einen Aufruf gesetzt. Und das waren echt, echt, echt gute Witze. Die Dinger, die aus Düsseldorf waren, die waren größtenteils von mir. Die habe ich damals auch direkt partizipiert. Also ich habe damals schon gemerkt, dass da irgendwie eine Stelle aktiv geworden ist, wo es gut war, dass ich drauf gehört habe. Was war die richtige Richtung, die ich danach gegangen bin. Und das waren so Sachen wie als wir uns im Keller gegenüberstanden und du mich dann mit deinen engen beieinander liegenden Augen angestarrt hattest und wir es uns reingestellt haben, da ist der Funke bei mir übergesprungen. Meld dich wieder, du geile dicke Buchse, ich will wieder gegen dich naschen. So, ne? Also so in dem Stil war das. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr aufgekommen ist. Das war so eine lustige Page. Also für mich ist der und Corpo Comic, also die Leute, die das gegründet haben, sind für mich meine Vorbilder.
Es fällt mir auch gerade ein, so Seiten, die es nicht mehr gibt oder die nicht mehr gepflegt werden.
Ich habe noch eine. Corpo Fashion Police. Die habe ich damals auch gegründet. Die findet man immer noch. Die habe ich mir mit Hermann von Koch neulich noch angeguckt. Und da habe ich immer Verbindungen angeschrieben, wo die Jungs mit roten Hemden oder grünen Hemden bei der Kneipe dann da saßen. Ohrring im Ohr. Also die nicht gemachten Haare unter der Mütze. Der Pferdeschwanz, der hervorgeschaut hat. Und dann haben wir dann, also es war immer so formuliert, dass man nicht verklagt werden konnte.
Mhm. Und war schon hart an der Grenze.
Ja, auch nicht hart an der Grenze, aber es war so, man hat dann Stiltipps gegeben. Und
aber so ein bisschen mit der Brechstange.
Ein bisschen mit der Brechstange, das muss ja auch sein. Und die Seite habe ich aber irgendwann eingestellt. Also die gibt es immer noch bei Facebook zu finden, aber ich habe die irgendwann mal eingestellt. Ja. Was macht denn für dich ein gutes Meme denn aus, wenn wir schon bei dem Thema sind?
Ja, also der Klassiker, der auch immer in Trami zu Trami-Meme als erstes immer kommt, wenn irgendein Scheiß hochgeladen wird, Korpobezug.
Mhm. Die Relatability also, in der Fachsprache.
Ja, wie oft hast du das, dass irgendwelche, ich sag mal, Boomer-alten Herren in die Tramizu-Gruppe irgendwie, da ist Bier drin.
Bier.
Ne, oder was weiß ich, nackte Frauenärsche und so weiter, wobei das ja von Facebook rausgefiltert wird. Aber ey, guck mal, da steht Bier, das ist lustig, das ist Corpo, ne? Und da muss man echt eine Grenze ziehen. Nur weil überall Bier drin vorkommt, hat es noch lange nicht mit Corpo zu tun. Also es muss schon ein klarer Bezug zu Corpo sein und es sollte jetzt nicht auf der ersten Ebene sein, so nach dem Motto, ey, ne, Bier, der hat ein Band an, sondern da kann man schon ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Ne? Also es sollte jetzt natürlich nicht so sein, dass es jetzt um irgendwelche Verbandskürzel von den Winkelfieten geht oder von den CVern, aber es sollte schon so halt formuliert sein, dass es allgemein verständlich ist. Und
absolut.
Das greift auch zu der Einfachheit. Also wichtig ist der Bezug zu Corpo.
Das habe ich noch nicht gemacht. Nicht jetzt, Ö. Ich habe morgen Burschenprüfung.
Da fehlt aber das Band.
Ach so, ja. Aber wir haben ja Burschenprüfung drin.
Das heißt doch Fuchsenprüfung, oder?
Bei uns heißt Burschenprüfung.
Okay, gut. Das regelt anscheinend jeder Bund selber, oder?
Selber. Da sind wir wieder bei den Unterschieden, wo wir uns hassen.
Siehst du, und dann versteht es nur die, die Burschenprüfung haben. Ne? Die anderen, die kommentieren, das heißt doch Fuchsenprüfung.
Ja, aber es ist das erste Mal, dass ich höre, dass es nicht der Begriff ist.
Ich will mich jetzt nicht darauf festnageln, aber ich meine, das heißt bei uns Fuchsenprüfung. Aber wenn dem nicht so ist, dann frage ich meinen ehemaligen Fuchsmajor, der wird mich dann wahrscheinlich verprügeln oder wenigstens mit ein paar Bierchens stärken.
Korporierten Matura.
Auch nicht schlecht.
Genau. Absolut. Nee, also, es ist ja, was du ja meinst, das ist ja wirklich diese Relatability. Und ich glaube halt wirklich, dass je allgemeiner man es schaffen kann, mit dem Gesamtkorpo Wiedererkennungswert ein Meme zu erstellen, umso erfolgreicher wird das. Das war ja auch der Punkt, wir haben ja irgendwann bei Corpo-Meme Buben eingeführt als Begriff für Bundesbrüder, Chorbrüder, Verbandsbrüder, Kartellbrüder.
Alles mit reinzunehmen.
Alles, was es da gibt. Weil genau diese Eingrenzung bei den Memes, ja, sagen wir mal, wenn wir irgendwie was mit Bundesbrüdern gemacht haben, da war die Relatability nicht so hoch bei Chorstudenten zum Beispiel. Ne?
Also hast du damit quasi Inklusionsmemetik geschaffen. Werden alle inkludiert.
Alle werden inkludiert. Und da war halt die Sache mit Buben. Ich hatte erst überlegt, alter Knabe, wie Robert Redford in der große Gatsby in den 70er Jahren. Aber das wäre ein bisschen too much gewesen. Und bei Buben, da stellt man sich halt dann so kleine feiste Jungs vor, die total Spaß haben und der Alkoholkonsum damit total verharmlost wird. Vor allem, wenn die da naschen gehen, weil sich das anhört, als würden die im Süßigkeitengeschäft einbrechen bei Pippi Langstrumpf im Dorf. Also, und ja, aber es hat funktioniert. Also der hat sich ja dann noch ein bisschen durchgesetzt. Und das ist wieder so der Punkt, du hast dann halt diese Umfassbarkeit, die dahinter steckt. Das ist halt, das ist dann wichtig. Und die Idee muss einfach sein. Also das erfolgreichste Meme, was wir bei Corpo-Meme hatten, war mit Peter Parker, wie der mit Harry redet und Peter Parker Harry sagt so, ich bin jetzt einer Verbindung beigetreten. Harry antwortet in dem Mittelteil, warum, da sind doch nur komische Leute und es wird viel Alkohol getrunken und Peter Parker total genervt. Dann sagt er, ja, du musst mich nicht überzeugen, ich bin ja schon aktiv geworden. Und das hatte 7500 Likes gekriegt, das Bild. Also das ist dann halt auch in anderen Bubblen dann nochmal aktiv geworden, weil halt auch Nicht-Korporierte sich darin erkannt haben. Und das war wirklich, glaube ich, einer unserer größten Geniestreichs, wenn man das so betrachtet. Also ich habe das erstellt, als ich das gemacht habe, habe ich nicht gedacht, dass das mal das beste Meme wird, was wir in 12 Jahren raushauen werden. Aber es ist halt einfach unfassbar anwendbar. Es hat eine totale Breite. Und das ist auch mein Tipp, den ich an jeden rausgebe, der da Meme macht. Nicht irgendwie um die Ecke denken, so, boah, wenn man jetzt noch das einbaut und dann verstehen das eigentlich nur die und das wird voll lustig und dann wird das ein Klassiker. Nein, das sind wirklich immer diese ganz, ganz, ganz einfachen Ideen. Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Na, je einfacher, desto mehr nimmt man die Leute auch mit, weil keiner hat die Lust, sich jetzt 3 Halbsätze durchzulesen, wenn man die Message auch in 5 Wörter reinpressen kann.
Ja, ist so.
Less is more.
Genau. Es ist ja auch so in der Werbung, wenn man Donald Miller nimmt aus seinem Storybrand-Framework, der sagt ja, es gibt 2 Sachen, dass eine Werbebotschaft funktioniert. Das eine ist, mit meinem Produkt überlebst du und Punkt 2 ist, du brauchst nicht viele Kalorien in deinem Gehirn verbrauchen, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Und genauso ist das mit Memes auch.
Genau. Und was noch wichtig ist, ist, dass man aktuell am Thema bleibt. Mhm. Also es bringt nichts, wenn wir jetzt darüber Memes machen, obwohl das ist ein Evergreen, wenn wir jetzt anfangen wieder über die Geschichten aus Leipzig mit der Kneipseilbestuhlung. Das geht immer, aber wenn jetzt irgendein Vorfall passiert in der Corpo-Geschichte und die passieren ja ab und zu mal, dass man nicht erst einen Monat danach die Memes raushaut, sondern schon versucht, am Zahn der Zeit zu bleiben.
Ja, da habe ich auch direkt einen Punkt, den ich einbringen möchte. Wir bei Corpo-Meme suchen Nachwuchs. Gerne hier da draußen, Jungs, Mädels, wenn ihr denkt, dass ihr gute Memer seid, meldet euch bei uns. Hier ist ein direkter Aufruf an euch. Oder meldet euch auf Praline, Shitfalls Club.
Oder macht eine eigene Seite auf. Das ist ja keine Konkurrenz. Wir leben ja,
alle zusammen. Wir brauchen Nachwuchs, weil wir machen momentan hier nur noch aktuellen Bezug, weil fast alle von uns alte Herren sind. Ja. Und kommt zu uns, macht Memes. Wir haben da so ein paar KPIs, die eingehalten werden müssen. Wenn die passiert sind, dann wird man herzlich aufgenommen.
Tut das, was er sagt.
Ja, welche drei Top-Meme-Formate feierst du denn am meisten?
Ja, also mein All-Time-Favorite ist SpongeBob. Aha. Da gibt es auch eine Meme-Seite auf Insta, der SpongeBooks. Ist auch ein Bundesbruder von mir, mit dem mache ich ja manchmal auch zusammen irgendwelche Kollabos. Aber SpongeBob als Serie bietet einfach so unglaublich viel Meme-Potenzial. Also du kannst wirklich jede Folge nehmen und du findest da 1000 Frames, die du irgendwie verhackstückeln kannst. Mhm. Sei es irgendwie das angenagelte Spiegelei an der Wand, wo du man dann schreibst, jo, aktiven Küche 3 Uhr nachts. Ne? Oder das Fahrrad, was gerade im Kochtopf hängt. Oder ein Burger, der schon halb vergammelt ist und die Füchse den als eleganten Kneipp-Imbiss präsentieren.
Wirklich ein Krusty Krab.
Ja, im wahrsten Sinne. Ist natürlich, wenn man den Bezug dazu hat und wenn man die Serie auch geguckt hat in seiner Kindheit oder auch später, dann findet man den Bezug natürlich umso besser, aber SpongeBob ist für mich so der All-Time-Klassiker. Wenn ich keine Idee habe oder so, dann gucke ich mir einfach irgendwelche SpongeBob-Frames durch und ich werde garantiert irgendwas finden.
Mhm. Ja, das ist schon eine sehr kreative Sendung, muss man sagen.
Fällt mir gerade ein, also man muss es ja nicht auf SpongeBob unbedingt münzen. Man könnte jetzt zum Beispiel jetzt generationsübergreifend oder mal ein bisschen älter gehen, Beavis und Butthead nehmen. Mhm. Auch absolut geile Sendung, ja. Absolut geile Serie.
Als Kind habe ich das geliebt.
Hey, Füchse im aktiven Zimmer.
Das ist cool.
Na, so wie wir hier gerade sitzen und genau das Gleiche machen.
Ja. Alex, that's cool. Claimer, wir haben echt nicht vorher getrunken. Nüchtern.
Ja. Genau, dann
cool.
Ja, was auch
Das erinnert mich an Potsdamer Bünde.
Da gibt's doch nur einen.
Die auch. Dann schneiden wir das raus.
Genau, was ist sonst noch ganz. Also einer meiner Favorites sind die klassischen Shitposts. Also Deep-Fried-Elemente, die werden mittlerweile nicht mehr verwendet, wo hier das Bild komplett übersteuert wird und so weiter. Ich habe da so einen Klassiker, so ein Handshake, komplett maximal Deep-Fried und darf ich Ihnen das Tschüss anbieten? Mhm. Also so wirklich ganz klassischer Dummfug, so wirklich absoluter Schabernack. Es ist schwer, das zu erklären, man muss es sehen und das werden viele Menschen als abstoßend oder einfach gar nicht verstehen, was die Message dahinter ist. Und manchmal ist da ja nicht mal eine Message, aber davon lebt es ja, dass man im Zweifelsfall sich die Message dann halt selber da rein interpretiert, obwohl keine vorhanden ist. Ja, und als letztes wär's so die klassischen TV-Formate oder Trash-TV-Formate, irgendwelche Szenen aus dem RTL Sat1-Universum, was dann halt aufs Korpo gemünzt wird. Also wenn ich mir jetzt hier vorstelle, den einen Deffi aus Kabel 1, der hier diese Gartensendung macht, wo er sich wieder aufregt, weil, was weiß ich, irgendwelche Leute hier Scheiße bauen und so weiter. Mhm. Und man diese Szenen 1:1 übernimmt und dann halt irgendeinen Korpo-Bezug halt dazu schreibt, dann kann man dadurch auf jeden Fall sehr, sehr guten Content halt auch produzieren.
Also ich mag die Memes vor allem, die so ein Karussell, immer das gleiche Bild nimmst, aber jedes Mal eine andere Botschaft drin ist oder eine andere Caption, dass es lustig bleibt. Also da auch mit diesen, gibt es so ein Meme, so einen Typen, der so ein bisschen schräg und so guckt, halt so ein bisschen verballert guckt, also gemalt, Mittelalterzeichnung auch, und dann drüber schreibt, in dem Moment, wenn du merkst, dass du mit deinen Buben etwas zu viel geballert hast und morgen um 11 den nächsten Drittversuch hast.
Der Moment, wenn die Papsttonne überläuft.
Ja, sowas. Und dann kannst du das einfach immer und immer wieder auf das Bild transferieren. Die finde ich halt immer lustig. Und halt Emotionen, wenn die halt übertragen werden. Also so ein Moment halt einfach so, da haben wir auch dieses Meme, dieses Bild von Magnum, was du auch genommen hattest, das Video.
Ja, das habe ich ja wieder runtergenommen.
Ja, das hättest du aber nicht machen sollen.
Nee, das war mir zu offensichtlicher Repost. Das mache ich nicht.
Da haben wir halt auch 200.000 Views mitgekriegt. Und das war halt wirklich wo Magnum jedes Mal dann immer so diesen ertappt in die Kamera lächelt, reinmacht und dann drüber steht mein Gesicht, wenn die Buben fragen, ob man sich heute Abend wieder gottlos reinorgelt und dann ist ja tausend Situationen. Sowas finde ich halt extrem lustig, das sind halt immer geile Formate und wenn es halt wirklich cool ist auf trendtechnisch oder halt tagespolitisch aktuell ist, dann finde ich das auch immer cool, weil diese Dinger passieren so oft und noch selbst als gestandener Mimer kommst du da so oft nicht drauf, dass man dieses Bild als Meme nutzen kann, um eine Situation aus der Bubble halt heraus zu transferieren. Aber halt auch, was ich lustig finde als Formate, sind diese Textformate. Also da war auch zum Beispiel hier, mein Leibbursche setzte sich an Tag 1 nach der Bandaufnahme mit mir zusammen und sagte, hör mal zu, ich werde regelmäßig eine Menge Mädels und ordentlich viele Korpus-ADOH holen. Wenn du damit nicht klarkommst, Pech gehabt, werd erwachsen, das ist ein Verbindungshaus. Ja, jedenfalls, er brachte in meiner ganzen Fuchsenzeit ein Mädchen ADH und jetzt sind sie verheiratet. diese Epic Fails, das finde ich halt auch immer lustig.
Wobei das wieder von der Menge an Text her nicht jeden ansprechen würde oder nicht jeden ansprechen wird.
Ja, für 3 Sekunden Downscrolling ist das nicht, aber wir haben trotzdem 157.000 Views damit.
Ja, also. Ich will es ja nicht in Frage stellen.
Also man muss auch oft experimentieren und manchmal funktioniert ein Format richtig geil und dann beim zweiten Mal ist das ein Rohrkrepierer.
Vor allem, man kann ja, also gerade wo das Thema Aktualität ist, es geht ja in beide Richtungen. Entweder man greift ein aktuelles Korpo-Thema auf und brettert das durch die ganzen Meme-Formate drin.
Was war denn das meistdiskutierteste und kontroverseste Meme?
Oh, da habe ich auf jeden Fall welche. Das meist kontroverseste Meme war das war 2022, als die Russland in die Ukraine überfallen hat.
Mhm.
Und 2 Bilder von Zelensky, links einer im Anzug, Dachverbandstreifen Tag 1. Und dann ein zweites Bild, er komplett, ne, man sieht, der hat mehrere Tage nicht geschlafen, komplett körperlich am Ende. Verbandstreffen Tag 3 oder 4.
Es ist ja nichts Illegales, aber es ist halt dann schon so vom Feeling her, ne, vielleicht dann doch ein bisschen too much halt so. Ne?
Es ist an der Grenze und man muss halt manchmal auch diese Grenzen ausloten und manchmal muss man sie auch übertreten. Ne? Klar, StGB ist die eine Sache, da bin ich ja sowieso sehr großer Fan der Kunstfreiheit, also im Zweifelsfall, man soll über alles lachen können und dürfen.
Mhm.
Ist jetzt aber meine persönliche Meinung und da muss man manchmal auch Grenzen übertreten. Und ich fand das jetzt für mich persönlich jetzt nicht so schlimm, dass ich das hätte runternehmen müssen.
Ja, ja, das ist auch immer so ein Punkt. Wir hatten da auch ein paar Memes in die Richtung, wo wir auch intern dann halt auch Diskussionen hatten, die dann auch wieder runtergenommen worden sind. Aber wir haben relativ schnell bei uns aber auch Regeln eingeführt gehabt von Anfang an, dass einzelne Personen nicht persönlich angegriffen werden oder Bünde, also so, dass da auch kein, also weder Rufmord noch sonst was oder irgendwelche brenzlichen Situationen entstehen, sondern dass das immer allgemein gefasst ist. Das ist auch wichtig.
Damit also, das Kind nicht in den Brunnen fällt, ne?
Ja, genau.
Schon im Vorfeld aussondieren.
Aber ist denn für dich der Praline Shitpost Club, ist denn der Praline Shitpost Club für dich auch ein Ventil für Dinge, die man sonst bei euch ADH oder generell im Bund nicht sagen würde?
Eigentlich nicht, weil bei mir im Bund läuft alles wunderbar. Ich habe jetzt keinen Grund, mich zu beschweren. Ne? Und deswegen brauche ich in der Hinsicht auch kein Ventil. Klar, wenn jetzt eine lustige Situation kommt oder so, ne, dann macht man draus ein Meme. Vielleicht ist es dann nur ein Meme für einen internen Gebrauch, aber davon kann ich an einer Hand abzählen, dass ich mal welche gemacht habe.
Mhm.
Außer die eine Geschichte, wo es ganz am Anfang da losging.
Mhm.
Genau, und ja, als Ventil sehe ich es eher nicht. Ich sehe es eher nach dem Motto, ich liege gerade in der Badewanne, habe nichts zu tun und mir kommt gerade eine Idee und die mache ich jetzt mal kurz zum Meme und im besten Fall wird es sogar ein gutes, ne?
Ja.
Also ich mache das ja auch so, ich habe ja noch meine WhatsApp-Gruppe, den Praline Shitpost Club, wohlgemerkt. Und dort kann ja jeder seinen Senf dazugeben, dort kann jeder seine Content posten. Und je nachdem, wenn es guter Content ist oder... Also wenn es guter Content ist, dann wird er auch von mir hochgeladen und wird dann halt von mir auch als Kollabo markiert.
Mhm. Ja, die Zusammenarbeit mit dem Publikum ist immer sehr, sehr wichtig.
Und es ist ja auch eine Form von Qualitätskontrolle. Mhm. Also klar, es rutschen manchmal unbeabsichtigt Rechtschreibfehler durch. Ja, oder ich bin nicht der Beste in der deutschen Sprache, wie man das ja auch manchmal hören kann. Aber manchmal sind Fehler auch bewusst drin. Ne? Und wie du weißt, sowas produziert ja natürlich dann auch wieder Traffic, weil die Leute sagen, du hast dir was falsch geschrieben. Ja.
Aber das ist ja gerade auch ein Geheimtipp, vor allem bei vielen Postings, wenn du die Watchtime erhöhen möchtest, dass du da Rechtschreibfehler einbaust oder bewusst das Ding so runterschreibst, dass die drin sind.
Mhm.
Weil die Leute sich dann aufregen, kleben bleiben und dann, der Satzbau und sonst was, seid doch Akademiker. dann bleiben die kleben und das wird die Watchtime. Und da werden wir aber dann vom Algorithmus am Ende belohnt. Also,
ja.
Deswegen schreibt er ruhig Fehler rein. Das ist sogar besser, wenn die Leute da kleben bleiben und sich denken, hä, ist das Verb jetzt doppelt?
Also es ist natürlich immer besser, wenn es durch den Content kommt. Mhm. Aber wenn man da jetzt ab und zu mal einen Fehler einbaut, ich mache das nach Möglichkeit nicht mit Absicht, aber es rutscht manchmal durch. Ne? Dann
passiert mir auch.
Nimmt man mit.
Passiert mir auch vor allem bei den offiziellen Posts für Corpotalk, wenn ich die diese Titelbildgeschichte mit der Episodennummer und Namen und Bund, das ist so häufig, dass da Fehler drin sind. Mir ist auch ein paar Mal passiert, dass ich ja nicht Corpotalk, sondern Corpomeme geschrieben habe. Das ist mir auch mal bei einem recht hochrangigen Corpo passiert, was natürlich jetzt nicht schlimm war. Aber das ist da, du warst dann schon unterwegs, weil der nächste Termin war, du warst froh, dass der Release funktioniert hat. Und dann schreibt dich jemand an und meint, nee, Talk, nicht Meme. Und du fuck. Und dann irgendwie neben also im Auto anhältst, rechts parkst, alles ausmachst, dann das Ding wieder runternimmst, wie dann die Bearbeitungs-App reingehst, das umschreibst, dann wieder das Bild nimmst, dann in das Video reinlädst, das wieder rendern lässt und dann wieder mit dem Text rauskopiert, wieder bei Instagram hochlädst. Sind zwar manchmal nur 10 Minuten, aber da kriege ich das Kotzen, das ist schlimm.
Naja, und der nächste Termin wartet ja im Zweifelsfall auch, ne?
Ja, das Kind beim Schwimmen abholen
oder
zum Beispiel,
so.
Ne? Also das ist dann so der Punkt, ne? Und da hat auch keiner Verständnis dafür. Das ist halt der Punkt. Oh Mann. Nee, also ich muss sagen, also das Meme, das ist halt auch so ein Punkt, auch so ein kreatives Ventil. Das brauche ich auch einfach. Also manchmal kommen einem die Ideen an den unpassendsten Momenten und wenn du dir die nicht aufschreibst, sind die weg und das ist halt immer schade. Ich weiß noch, wir hatten 2014, 15 muss das gewesen sein, die Corpo Starter Kits gemacht. Das waren so 9 Bilder. Das war dann Ötti-Kasten, Timberland-Schuhe, Wachsjacke, Gel, Segelring, Chinohose und so weiter. Das ist mir bei Rewe an der Kasse eingefallen, als ich gerade bezahlt habe. Und weil das war auch bei 9gag zu dem Zeitpunkt so ein Trend. Und dann habe ich das wirklich, ich glaube, hinter der Kasse die Einkaufstaschen waren zwischen meinen Beinen gepackt. Und zwar damals noch Plastiktüten, die noch was ausgehalten haben und nicht wie die Papiertüten irgendwie bei 10 Gramm zu viel reißen. Und da habe ich das Ding noch wirklich mit so einem Collagenmaker, wo ich so 9 Bilder halt reintun konnte, habe ich das dann noch gemacht.
Gab es ja in der Meme-App ja nur in der Pro-Version.
Mhm. Ich hatte dann eine andere noch. Ich habe da mal so Cross-App-technisch die Dinger meistens erstellt. Das mache ich heute auch noch. Also ich arbeite nicht immer mit einer App, sondern ich versuche dann den nächsten Bearbeitungsschritt woanders zu machen. Ja, so ist das. Die Schwierigkeiten im Leben eines
Meme-Handwerkers. Ich habe so ein Starter-Set auch mal gemacht. Ich weiß nicht mehr mit wem.
Ich habe das Flunsen-Aufreiß-Starter-Kit habe ich gemacht. Da war dann Monopoly-Geld drauf, dann eine Villa, ein Stammbaum, rahmengenähte Schuhe. Dann lass uns noch mal ein bisschen über Kochen und Kühlschränke ADH sprechen. Wie sieht es denn wirklich aus bei Kühlschränken im aktiven Betrieb?
Dreckig, richtig sippig, dreckig. Keimig.
Ekelhaft.
Also ich frage mich, wie man das schafft. Wie man das schafft, einen Kühlschrank. Man macht ja alle 12, besser alle 6 Monate einen Hausputztag. Und da werden ja auch die Kühlschränke sauber gemacht. Und ich frage mich, wie man es schafft, in so einer kurzen Zeit alles so sippig aussehen zu lassen.
Das ist ekelhaft.
Es ist ein Mikrokosmos. Nee, eigentlich schon Makrokosmos.
Mikrobiome sind das.
Makrobiom, weil man kann es ja sehen.
Ja.
Aber ich bin kein Biologe. Ne? Nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest.
Ich bin auch kein Biologe, alles gut. Ja, es ist schon schlimm. Aber da haben wir ja auch eine Seite, ADH Gourmet, der das ja auch immer schön auffängt. Das Lustige ist, du guckst ja diese Bilder an und du denkst dir, auch bei mir ADH sein können. Also bei meinem jetzigen Bund ist ja so, wir sind ja konstantenlos, aber ich war ja vorher bei einem Bund, wo wir auch ein Haus hatten. Mhm. Ey, 1:1. Und du siehst auch, wenn du diese Bilder siehst, hast du auch den Geruch in der Nase. Also von der Küche, klar, die Verbindungshäuser, die riechen eh alle gleich muffig.
Ja, nicht unbedingt. Du kannst, also Häuser riechen zwar alle irgendwie gleich, aber haben doch trotzdem ihre eigene Note.
Ja, müssten dann eigentlich zu Wetten, das mitgehen. Geruchsproben erraten.
Wie willst du denn die Häuser ins Studio mitnehmen?
Das riecht nach Landsmannschaft Brandenburg-Berlin. Das ist richtig.
Aber gerade bei den Kühlschränken, du kannst, egal in welches Haus du gehst, und ich habe ja auch schon einige Häuser von innen gesehen, auch in einigen gelebt, und die Kühlschränke, du machst auf, da kommt dir ein Mief entgegen und das riecht wirklich immer gleich scheiße.
Würzig und nach Krebs kriegend.
Ja, also sauer, vergoren, verdorben. Irgendwo, du kannst sogar die Senfflecken und die Schimmelsporen quasi schmecken.
Aber das Interessante ist, man hört aber auch nicht viel von so Lebensmittelvergiftungen, ne?
Na, der Körper gewöhnt sich ja dran.
Härtet ab.
Also ich hatte ja das große Glück, dass ich damals, als ich ADH gewohnt habe, meinen Kühlschrank im Zimmer hatte und quasi der Misere entgangen bin, ne? Aber ich habe das jedes Mal, wenn ich dann aufs Haus komme und also nicht unbedingt mein Haus, ne? Also auch woanders mal auswärts bin und einfach mal random in den Kühlschrank reingucke. Ne? Ich mache eigentlich das, was ADH-Gourmet macht.
Ja.
Ne? Und ich gucke dann in den Kühlschrank rein und denke mir so, oh, Respekt. Also ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe, dass unser Kühlschrank zu Hause nicht so siffig und so keimig ist.
Ja. Der Alltag im Semester in einer Verbindung ist voll. Planung, Gestaltung, Kommunikation. Corpo Content Lab nimmt euch genau das ab. Professionell, zuverlässig, verbindungsnah. Semesterprogramme, Couleurkarten, Einladungskarten, gestaltet wie ihr seid. Stolz, individuell, traditionsbewusst. Euer Stil, eure Farben, eure Handschrift, wir machen sie sichtbar. Webseite? Konzipiert, gehostet, gewartet, mit allem, was dazugehört. Imagefilm? Mit starken Bildern und klarer Botschaft. Magazine? Flyer? Banner, Hausschilder, auf Wunsch, druckfertig. So entsteht Identität, die wirkt. Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das Verbindende. Alles individuell gestaltet, damit Tradition nicht nach gestern aussieht. Design, Kommunikation, Außendarstellung. Alles aus einer Hand, für Verbindungen gemacht. Fordert jetzt euer Infopaket an und bucht euer Kennenlerngespräch über den Link in den Shownotes.
Aber andererseits, ey, mein Immunsystem, also wenn ich das überlebt habe, dann kann alles kommen.
Tja, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Ich gebe mal 4 Stichworte. Erste Backfisch, zweite Sirene, dritte Coburg, viertes Turnhalle. Was war da los?
Ja. Also, es gibt ja den YouTuber, nee, nicht YouTuber, der ist, glaube ich, Insta macht der, Zabex heißt der Typ. So ein, mit Glatze und Brille, also so wie ich im Endeffekt. Nur, dass er halt Streamer ist und ich nicht. Und von dem gibt es ein Video, wo er in einer Halle steht, nee, in so einem Durchgang, zieht an so einer alten roten DDR-Sirene, ja, heult laut auf und er Backfisch, frischer Backfisch. Das Video ist ja schon seit einiger Zeit bekannt und irgendein schlauer Verbandsbruder kam auf die grandiose Idee, ey, ne, Turnhalle, da möchten Leute schlafen, ich gehe dir mal auf den Sack, ne, und rufe auch ganz laut Backfisch. Ne, und das ist, man muss sich vorstellen, wenn du auf Festivals gehst, wenn es mit Helga, war ja auch von einer Zeit lang, wo alle dann mal Helga gebrüllt haben oder die Cantina-Band, die dann immer durch
das. Hey, spiel das nochmal.
Ja, spiel denselben Song nochmal und denselben Song und los.
Okay, aber los geht's.
Jetzt einspielen. Nee, und das hat halt so ein Eigenleben bekommen und du hast halt in ganz Coburg überall Backfisch gehört. Insbesondere dann nach 23, 24 Uhr in der großen Turnhalle, wo alle eigentlich schlafen wollten, wo alle sich weggelegt haben. Und alle 2-3 Minuten kommt dann einer rein und sagt, Backfisch, frischer Backfisch. Also ob da jetzt eine Sirene da war, kann ich jetzt nicht bestätigen. Als ich in der Turnhalle war, habe ich sie nicht gehört. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wenn Verbandsbrüder durch Sesslach gehen, garantiert einer auf der Suche ist nach dem maximal lautesten und nervigsten Musikinstrument, was dann in der letzten Nacht dann auf jeden Fall sehr gerne eingesetzt wird. Oder in der vorletzten Nacht.
Ja. Schön. Es hört sich nach Entspannung an, nach geringem psychischen Stress.
Ja, man kommt nach Coburg eigentlich super entspannt nach Hause. Ne? Man muss danach noch eine Woche frei nehmen, aber Coburg ist eigentlich immer sehr entspannt.
Die Leber ist ja auch sehr regenerativ. Ne? Also das ist ja auch von der Natur extra so gewollt bei uns.
Das Gehirn hoffentlich auch.
Ja, da habe ich ja gelernt, das Gute ist ja, es sterben ja letztendlich nur die schwachen Hirnzellen.
Survival of the fittest.
Und man geht da stärker raus. Ja, Shoutout an die Spandauer. Oder an den Spandauer, wenn er zuhört. Ja, du bist gemeint. Dann lass uns mal ein bisschen über Berlin und das Döner-Game dort sprechen. Das war ja auch ein Wunsch, dass wir darüber sprechen. Du hast ja auf der Hinfahrt gefragt, so, ey, welcher ist der beste Döner in Düsseldorf? Dadurch, dass keine Sponsoren sind, nenne ich den Namen nicht von denen, aber ich habe ihn dir genannt und warst zufrieden. Er ist auch in deinem persönlichen Ranking schon signifikant eingestiegen.
Platz 3.
Von 12?
Ja, von 12, aber das Ranking mache ich jetzt erst seit Mai. Also ich habe in Berlin schon, ich sehe ja auch so aus wie so ein Döner. Ich sag jetzt nicht Dürüm oder normal. Nee, ich mache das Ranking für mich selber erst seit Mai, aber ich habe viele Döner drin, viele Döner probiert, durchgegessen und der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also wenn ich mal hier wieder in der Ecke sein vorbeikommen sollte, ich weiß, wo ich hin muss.
Definitiv. Aber ich weiß, wo ich auch hin muss, wenn ich in Berlin bin. Also wenn er noch so gut ist wie damals. Das war in Lichterfelde West unten der Gemüsedöner. Wenn man zwischen KV Suevia Berlin und KDSTV Bavaria Berlin runtergegangen ist, da ist auch diese nicht schlagende Turnerschaft. Da ist so eine Bogenstraße, eine relativ große, und dann noch die nicht schlagenden Turner. Albo Borussia, glaube ich, wie die heißen. Und da war der Wagen von denen, das war der Gemüsedöner. Mhm. Und der war halt ziemlich geil, weil die halt auch frittiertes Gemüse da reingetan hatten. Das hatten wir aber auch relativ schnell auch in Düsseldorf. Da gibt es auch so einen Gemüsedönerladen. Der war auch immer gut. Da habe ich mich immer gefreut, wenn ich in Berlin war, den dann auch zu holen. Aber du bist da ja, glaube ich, nochmal tiefer drin. Wo geht man hin? Wo holt man sich den besten Döner in Berlin?
Also es gibt nicht einen besten Döner in Berlin. Man geht dahin, wo es einem am besten schmeckt. Mhm. Im besten Fall ist es einer der besseren Döner. Also man muss klar unterscheiden. Erstmal, ich persönlich habe ja auch quer durch Deutschland gelebt und für mich gibt es entlang des Aldi-Äquators noch den Jufka-Äquator.
Was ist das denn?
Naja, also wir sind ja jetzt nördlich des Aldi-Äquators. Ne? Der ist ja bekannt, oder?
Ja, also
das Aldi ist, Nord und Aldi Süd.
Die ist ja hier die Grenze.
Genau, aber
wenn du jetzt nach Hahn gehst, hast du schon Nord, wir sind noch Süd.
Okay, also die Grenzen sind jetzt nicht übereinander gelegt, ne? Also die verläuft jetzt nicht zusammen. Das ist zusammen.
Ja ähnlich, lustigerweise, wie die Benrather Sprachlinie, ne? Also auch als historisch-linguistische Sprachgrenze zwischen Dorp und Dorf.
Mhm. Ja, und da, wo der Dürüm-Döner Jufka genannt wird.
Aha.
Also das ist vor allem im süddeutschen Raum. Da habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass der Döner nicht so gut war.
Weil ich liebe ja wirklich türkischstämmige Deutsche, die dann wirklich so einen schwäbischen Akzent haben. Ne? Das ist so geil. Ich liebe das, wenn ich das höre und sehe.
Schwierig. Schwierig.
Warum denn schwierig?
Nein, ich war jetzt anderthalb, zwei Jahre in Süddeutschland und ich bin froh, wieder im Norden zu sein.
Mhm.
Also zähle jetzt Hessen auch zu Norden, beziehungsweise Nordhessen, das ist schon okay. Aber das war für mich, oder ich frage mal andersrum, was ist denn für dich der perfekte Döner?
Boah, der perfekte Döner, das Fleisch muss gut sein, es muss knusprig sein, schon mal gut angebraten.
Aber Hackspieß oder Japrak-Döner, also aus Scheibenfleisch?
Scheibenfleisch.
So.
Den mit der Maschine angeschnitten, ne? Den finde ich am besten. Dann Salat natürlich drin, Zwiebeln. Feta-Käse ist auch immer geil. Mhm. Cocktailsoße ist gut. Die Cocktailsoße und der Toastgrat des Fladenbrotes.
Also bist du Team Döner-Tasche jetzt oder
ja, Döner-Tasche.
Standard-Fladenbrot?
Achso, ich dachte, gibt es noch was anderes?
Naja, es gibt doch Dürüm.
Ja, nee, also türkische Pizza ist nicht. Also
nee. Also türkische Pizza ist das eine. Dürüm ist quasi wie türkische Pizza, nur ohne den türkische Pizza-Belag drauf.
Ach so, ja.
Also halt einfach den Teigfladen.
Genau. Nein, also ich rede von dem normalen Döner-Kebab, wie man früher gesagt hat.
Also der klassische.
Der 1980 in Berlin-Kreuzberg erfunden worden ist. Und das Döner, also das Fladenbrot, das muss knusprig sein. Also das darf nicht zu kurz getoastet sein. Wenn das noch zu frisch ist, das ist nicht geil. Und halt die Soße mit dem wirklich warmen Fleisch.
Mhm.
Das muss drin sein. Also das sind so die Knackpunkte, wo drauf ich
drauf achte. Und es muss auch warm gegessen werden, ne?
Ja, kalt schmeckt nicht.
Kalt geht. Also ich hab eine Methode gefunden jetzt nicht, klingt ja so, als würde ich etwas entwickeln. Ich musste ja manchmal für Autobahnfahrt mir einen Döner mitnehmen oder später warm machen und hab's geschafft, den perfekten Döner für später warm machen halt mir machen zu lassen. Steht aus Dönerbrot, entweder normaler Döner oder halt Dürümbrot. Dann Fleisch, Zwiebeln, Soße und Sumak, Salz, Pfeffer eventuell Käse. Mhm. Weil der Hintergrund ist, wenn du den dann auspackst, in die Mikrowelle steckst, dann hast du keine Zutaten, die durchs Wiedererhitzen irgendwie sapschig werden. Mhm, da hast du Salat drin, dann wird der
Der muss raus.
Der muss raus. Rotkohl würde noch gehen. Mhm. Rotkohl ist so, kann man sich überstreiten. Tomate, Gurke ist...
Das Gemüse muss knusprig sein. Also ja. frisch-knackig halt sein.
Ja. Und eine Zwiebel, ey, eine Zwiebel ist tiefenentspannt.
Ja.
Zwiebel ist Baba.
Tschüss. Wanderbrunner. Ja, das ist immer schwierig. Und das ist halt auch so, selbst bei der gleichen Dönerbude variieren genau diese Variablen ganz viel. Und dann kann das an dem einen Tag der beste Döner sein ever. Also ich habe jetzt entdeckt, so einen Döner, den man auch liefern lassen kann hier. Der ist richtig gut. Hier gibt es auch einen Laden. Aber das ist halt wirklich so, die haben mehrere Angestellte. Und dementsprechend haben die auch mehrere Qualitätsstufen, wie das Ding am Ende rauskommt. Das ist so, man kann halt schlecht sagen, stopp, nee, nicht Sie, können Sie den Döner machen? Das geht nicht. Also das ist dann immer ein Glücksspiel. Und die Preise sind so unverschämt teuer geworden. Ja. Ne?
Also früher, ich weiß noch, da hattest du einen Zehner bis zum Döner gegangen, hast dir zwei geholt und hattest dann für einen Tag was zu essen. Ne?
Und ein Getränk konnte man auch holen.
Ja, lecker Ayran.
Wir hatten in Düsseldorf mal einen Dönerkrieg. Das war ein Preiskrieg mit Verdrängungsstrategie. Und der ging so weit, dass halt auch der, wo du jetzt heute warst, überlebt hat und auch seinen Platz gesichert hat, weil die für 1,99 den Döner angeboten haben. Einen fertigen Döner, den gleichen, den du heute für 7,50 Euro, 7,90 Euro oder teilweise 9,50 Euro auch kriegst. Und nur weil Podolski jetzt gesagt hat mit seiner Dönerkette, warum muss der Döner so günstig sein, weil eine Pizza, eine Margarita kostet ja auch fast oder mittlerweile 10 Euro. Ja. Und ein Döner hat so viele Zutaten drin, das interessiert mich nicht. Ich will wieder Döner haben, wo ich 5 Euro für zahle. Und ich, ich habe auch noch eine Familie. Wenn wir da Döner essen gehen, da ist das kein Spaß mehr.
Ja, da kannst du auch gleich Privatinsolvenz beantragen, ne?
Ja, soweit nicht, aber ist schon doof. Also, jetzt tut man jedes Mal irgendwie. Also man geht nicht pleite davon, aber man will es auch nicht
dafür. Es tut weh. Also, es ist ja eigentlich ein ziemlich geiles Essen. Also auch wenn, ja, also sowohl fastfoodmäßig als auch so normal, ne? Mhm. Aber wenn es so teuer ist, dann ist es schwierig.
Wobei ich hatte mal auch mal für 15 Euro einen Döner gegessen.
War der aus Gold oder wie?
Nee, der war in Braunschweig, aber der war, das war der hochwertigste Döner, den ich in meinem Leben gegessen hatte.
Ja, dann gibt es noch einen Adlon, der kostet 35 Euro.
Ja, das war auf jeden Fall wirklich so, das war Bio. Fleisch aus bester Haltungsstufe, ohne Medikamente und alles. Also man hat auch den Spieß gesehen, man hat wirklich gesehen, dass die da wirklich, also es waren ja, also ich weiß nicht, ob das...
Auseinander gestapelte Steaks ohne Bindemittel.
Ja, genau, also drauf waren. Der Salat war hochwertig, das Brot war selbst gemacht. Also man hat gesehen, dass das Konzept von diesem Dönerladen halt war, wir sind teurer, aber dafür machen wir das halt wirklich als selbstgemachtes, hochqualitatives Produkt. Und der hat auch ganz anders geschmeckt.
Ja, klar.
Es ist für mich auch ein, also wäre fast schon ein Grund, nochmal nach Braunschweig zu fahren, nur um zu diesem Dönerladen nochmal zu gehen. Und der war auch so ein bisschen, sagen wir mal so, du hattest nicht den Dönerwagen-Flair dort, es war auch ein Wagen, aber es war halt schon eher so gehobenes Streetfood, was da rausgegeben wurde.
Also schon so Foodtruck. Schon Richtung Etepetete.
Das war ein vom Volk entkoppelter Döner. Aber er war richtig gut.
Das hast du sehr schön gesagt.
Es war gut. Also ich denke da oft noch dran.
Ja, was auch bei uns in Berlin halt bekannt ist, ist halt, also wir haben zwei Döner-Kreationen, die halt wirklich, wofür Berlin bekannt ist, ist einerseits der Standarddöner, so wie ich als Berliner ihn auch kenne. Das ist ganz normales Fladenbrot, dann als Soßen zur Auswahl Kräuter, Knoblauch oder Schaf. Ich weiß, abseits oder außerhalb gibt es so wilde Kreationen wie Cocktailsoße, wie du schon vorhin erwähnt hast.
Geil.
Deine Meinung? Oder Tzatziki? Bin ich jetzt persönlich nicht so wirklich der Fan von. Aber genau, Kräuter, Knoblauch, Schaf, dann Salat, Zwiebel, Rotkohl, Tomate, Gurke.
Ja, ja klar, das muss alles
jetzt, sein. Jetzt kommt aber noch, außerhalb Berlins hast du oft noch Weißkohl oder noch schlimmer, diesen Weißkohlsalat aus diesen Aldi-Tuppen. Kennst du den für 1,59 Euro?
Ja, aber anders kenne ich das jetzt auch nicht, so wie du das gerade beschreibst.
Ich hab schon mal so einen Döner essen müssen, wo so ein Weißkohlsalat drin war. Das war.
Ist doch überall hier.
Ich habe ihn mir ohne bestellt vorhin. Aber da, wo ich vorhin war, da war der Salat, der Weißkohl auch frisch. Er war frisch. Er war nicht aus der Tuppe. Aber
haben die da eigentlich so einen Nicer Dicer, wo die das immer schneiden?
Wahrscheinlich über so eine Mandoline rüber gerieben.
Okay.
Also das geht schon. Oder zur Not per Hand. Wenn du ein scharfes Messer hast, dann geht das auch ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe den auch schon mit so einer Tuppe gegessen. Nicht lecker. Mhm. Genau, und dann am Ende noch ein bisschen Schafskäse drauf. Dann alles nochmal schön getoastet. Und ist geil.
Ja.
Das ist der Standarddöner. Der wird mittlerweile nur noch mit Hackpressspießen gemacht.
Mhm.
Das, was hier jetzt hier in der Region ja als Drehspieß bezeichnet wird. Laut Handelsbezeichnung für Lebensmittel darf ja ein Döner nur Döner heißen, wenn er einen gewissen Prozentsatz an Fleisch enthält und maximal einen gewissen Prozentsatz an Hack. Ich meine, es sind maximal 40% Hack.
Mhm.
Alles darüber ist dann Drehspieß nach Kebabart. Und dann muss man noch benennen, was für eine Fleischsorte drin ist. Und manchmal ist einfach eine wilde Mischung aus Pute, Kalb, Sojaprotein, Paniermehl und das, was noch irgendwie vom Band gefallen ist.
Boah, ich habe das noch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, in welches Land das war. Da haben die Analysen gemacht und da waren total vielen Dönerspießen Schweinefleisch drin.
Es erinnert mich an den Skandal damals, als auch Corpofraß hier diese TK-Fertiglasagnen, die mittlerweile 1,89 kosten.
Aber die waren doch schon in den 90ern, gab es doch das
Skandal schon drüber. Da war doch das
Pferdefleisch
war das.
Ja, aber heute ist es der Witz, Pferdefleisch ist so teuer,
ja.
Wenn du das in der Lasagne findest.
Mit einer Lassange.
Das in der Lassange, hast du einen guten Deal gemacht.
Ja, und der zweite...
Das ist wie Burger King. Ich nehme das immer aus Spaß, damit meine Kinder das im Auto nicht hören und ich meine Frau anbettelt, ob wir nicht da essen gehen können.
Wir haben Burger King zu Hause.
Nein, ich dachte immer Burger Cash.
So wie McDonald's Schachtel wird oder zur goldenen Möwe bezeichnet wird.
Ja,
die goldenen... zum doppelten Goldbogen.
Ja, genau. Es sind ja Goldbogen.
Ja, ja.
Ursprünglich.
Die Golden Arches.
Genau, nach Ray Kroc. Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Und der zweite Döner, der so den Ursprung aus Berlin hat. Also nagel mich nicht fest, ich bin jetzt hier kein Döner-Historiker. Aber
schreib ich drunter unter der Caption.
Ja, schreib es bitte drin.
Döner-Spezialist.
Er macht es nur hobbymäßig.
Drehspieß nach Kebab-Art-Spezialist.
genau, das ist dann der Berliner oder der Gemüsedöner. Das ist auch so eine Entwicklung, die kenne ich, also ich kann mich erinnern, damals, als ich noch, sagen wir mal, einstellig alt war, da gab es nur Standarddöner, ne? Da gab es keinen Chicken, keinen Gemüsedöner und das kam erst so, als ich...
Kurzer Einwand an die ganzen Corpus, die nicht Gemüsedöner kennen, nicht aufregen, der ist nicht gesund. Das Gemüse ist in der Regel frittiert.
Ja, das muss man sich vorstellen wie normalen Döner, nur statt Kalbfleisch hat man da Hähnchen drin. Es ist auch kein Hähnchenbrustfleisch, sondern es sind dann diese Hähnchenkeulen ohne Haut oder manchmal auch mit Haut, weil Fett macht ja Geschmack und macht ja auch saftig. Und dazu sind dann...
Ist dick und durstig und saftig als Corpo.
Ich würde jetzt eine Kategorie von Corpus benennen.
Nein, das machen wir nicht.
Nee, das lassen wir mal lieber. Nee, und drin ist dann halt noch eine Mischung aus Auberginen, Zucchini, Karotte, Zwiebel und Blumenkohl.
Und Menschenfleisch.
Ja, ist das noch halal?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist nicht geklärt.
Ja.
Kein Spaß.
Genau, das ist dann frittiert und das dann zum restlichen Döner dazugeworfen. Und das hatte, und dazu gab es dann halt immer noch den Schafskäse. Und das hatte so seinen Ursprung in Berlin damals gefunden. Und ja, ich kann mich erinnern, so das war, als ich in der 8. Klasse war. Also 2005, so um den Dreh. Kann sein, dass es schon früher aufgetaucht ist, aber das war so der erste Moment, wo ich das auch wirklich so wahrgenommen habe.
Ist mir auch wieder eingefallen, was auch noch ein Kriterium ist für einen Döner für mich, wenn es gut ist. Die Menge von dem Salat, den er, also meistens nehmen die ja das Dönerbrot, dann machen die ja diesen Schwung, also erst Soße und dann kommt ja schon mal die erste Fuhre Salat, Gemüse drauf und dann gehen die zum Fleischspieß und dann machen die ja nochmal Fleisch drauf. Und die Menge an Fleisch, die da reinkommt, die ist auch ganz fundamental für mich. Also das ist so, wo ich auch einen guten Döner dran messe, wenn die irgendwie lieber mehr Gemüse und sonst wie reintun, um noch mehr Geld zu verdienen, als halt, also das Fleisch als es normal ist, also diese Quantität muss da stimmen. Das ist auch so ein Punkt, auf den ich achte.
Also die absolute Fleischmenge ist für dich wichtig oder ist einfach nur für dich das Verhältnis?
Das Verhältnis, also es muss
balanciert sein. Es darf nicht auch nur aus 90% Fleisch und 10% Gemüse.
Das ist zu viel, ist dann zu viel. Aber es darf auch nicht zu wenig Fleisch sein.
Ja, das stimmt.
Das ist der Punkt. Und dann ist es halt auch wichtig, dass die danach nochmal einen Schwung Gemüse drauf tun. Dann machen die nochmal so ein bisschen drüber. Und dann halt nochmal Soße drauf tun. Das ist dann wichtig.
Wobei das extra an Soße das alles wieder zum Kippen bringen kann. Weil ich habe einen Bart und ich esse sehr gerne Dürümdöner. Und das Problem ist, wenn da zu viel Soße drin ist, dann sapscht das alles raus. Und unten hat man dann so einen See aus Soße. Mhm. Unschön.
Ja,
wobei absolut. Ich, Props an den Döner, wo ich heute in Düsseldorf war, die haben mir extra so eine Plastiktüte noch für unten gegeben.
Echt?
Ich war echt überrascht. Das war richtig krass.
Also das ist auch mit...
Das ist ein absoluter Gamechanger.
Die Jungs sind auch Highfly, ja. Top.
Abgesehen davon, dass der Döner innerhalb von 30 Sekunden fertig war, der Typ hat wie in diesen indischen Videos, wo einer so schnell versucht, irgendwie einen Herd zu reparieren, ne? So alles hier hin, hin und her und so weiter... So wurde mein Döner zubereitet. Er hat eine Pepperoni raufgemacht und er hat sogar das Kerngehäuse da oben, wo der Strunk beginnt, abgemacht.
Mashallah.
Also diese Pepperoni,
ja.
Das ist ja mal wirklich richtig geil gewesen. Ich habe es schon öfter mal gesehen, aber dass er wirklich dieses Ding noch abgemacht hat. Weil ich würde es dann rausziehen und dann muss ich es dann wieder rauspulen und das ist dann immer blöd.
Mhm.
Ja, und so hatte ich jetzt die Chance, das mal so zu essen. Und halt wirklich diese Plastiktüte dazu, dass dir halt der Dürüm nicht unten raussifft. Das war echt wirklich geil. Und für mich verdient er Platz 3.
Hervorragend. Ich freue mich so, dass ich dir das zeigen konnte. Dann lass uns erstmal zum Abschluss kommen. Wenn du dem 18-jährigen Alexander, der gerade bei den Brandys aktiv geworden ist, ein Meme schicken könntest, wie würde es aussehen und was würde es sagen?
Beim Fechten passiert nichts.
Es gibt keinen Saufzwang.
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also
das Studium leidet auch nicht unterm Aktivsein.
Ja, gar nicht.
Gar nicht.
Ich würde es nicht auf ein Meme beschränken. Ich würde eine ganze Collage draus machen. Aber long story short, also wenn ich 18 Jahre alt wäre, dann wäre ich schon damals mit 18 bei der Landsmannschaft Brandenburg eingetreten. Und nicht erst mit später. Bin jetzt schon fast 10 Jahre dabei.
36.
Was jetzt, seit 2015, seit Dezember bin ich dabei. Also fast schon 20 Semester. Ja, und
also mit 23 bist du aktiv geworden.
Ja, danke fürs Rechnen.
Gerne.
Ja, und ich hätte dann auf jeden Fall auch früher mit den Memes angefangen, ne?
Mm.
Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne?
Ich habe das früher angefangen, 2013.
Ja, siehst du? Ja.
Ja, nein, Spaß. Ja, einen letzten Gruß noch an Linus.
Backfisch, frischer Backfisch.
Ja. Lieber Alex, schön, dass das geklappt hat, dass du vorbeigekommen bist. Es war eine schöne Sendung mit dir.
Vielen Dank.
Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Ciao.
Tschüss.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Wake me.